Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt für heute ist die Epistel aus dem Jakobusbrief. Wir haben sie vorhin gehört. Wir beten: Herr, rede du zu uns und heile uns durch dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Nachricht in unserer Familiengruppe. K, nennt ihn wie ihr wollt. K wird heute operiert. Es gibt ein großes Risiko. Betet für ihn. Kurze Antwort mitten im Tagesgeschehen. Danke für die Information. Wir beten für ihn, für euch. Alles Gute. Und? Hat das Beten was genützt? Oder die Operation? Die ist dieses Mal sogar trotz des bekannten hohen Risikos gut verlaufen. Und er hat sie scheinbar erstmal ganz gut überstanden, womit nicht zu rechnen war. Aber dann gibt es doch noch Komplikationen und die sind nach ein paar Tagen nicht in den Griff zu kriegen. Eine Not-OP, die nicht gelingt, dann ist K. tot. Mitte 60 erst. Und ja, lange hatte er durch die Kunst der Ärzte schon ein normales Leben leben können, trotz früher gesundheitlicher Probleme. Aber am Ende war eben auch die Kunst der Ärzte am Ende. Hat auch das Beten nicht geholfen? Haben wir überhaupt gebetet? Oder nur versprochen zu beten und es in der Hektik des Alltags aber vergessen? Hätte mehr Beten geholfen? Ganz ähnlich haben wir es gerade in der Verwandtschaft erleben müssen und bleiben mit diesen Fragen zurück. Und sicher kennt ihr das auch, vielleicht eher aus Situationen, in denen es nicht ganz so existenziell um Leben und Tod geht. Beten ja gerne, aber wann und wo und mit wem? Wie steht es denn bei euch mit dem Beten? Betet ihr regelmäßig? Nehmt euch Zeit dafür? Alleine? Oder gemeinsam mit anderen, vielleicht in der Familie? Oder beschränkt es sich doch eher auf die klassischen Anlässe? Tischgebet, Vater Unser nach der Posaunenchorprobe und dann eben im Gottesdienst. Immerhin. Denn all das wird nicht wirkungslos sein, das ist die Zusage unseres Predigtwortes heute aus dem Jakobusbrief. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Spielt diese Verheißung in unserem Leben eine Rolle? Es geht heute um Heil und Heilung am 19. Sonntag nach Trinitatis. Wir haben in der Evangeliumslesung die wunderbare Heilung des Gelähmten gehört, der vom Glauben seiner Freunde zu Jesus getragen wird und bei ihm Heil und Heilung findet. Und das heißt auch Sündenvergebung. Davon war ja auch schon im Introitus-Psalm die Rede. Schuld und Sünde, die verschwiegen wird, macht auch körperlich krank. Und offenbar gehört zum Thema Heil und Heilung, laut Jakobus, auch das Gebet. Kranke gehören auch und weiterhin in die Gemeinschaft, das ist die Forderung des Jakobus. Sie sollen nicht ausgegrenzt werden. Dass das leicht geschieht, kennen wir, vor allem wenn eine Krankheit länger andauert. Oder wenn es sich um eine schlimme Krankheit handelt, werden Menschen ausgeschlossen. Sie sind nicht mehr in den Alltag, nicht mehr in den Arbeitsprozess einbezogen und werden für Angehörige und Freunde zur Last. Jakobus nimmt die Ältesten, die besondere Verantwortung in der Gemeinde tragen, in die Pflicht. Sie sollen für sie und mit ihnen beten, damit sie gestärkt werden und sich angenommen fühlen. Jakobus schreibt seinen Brief um 100 nach Christus vermutlich um die Christen in christlicher Lebensführung zu lehren und zu mahnen. Offensichtlich ist das auch da schon nötig. Offenbar driften schon früh christlicher Glaube und Lebensführung auseinander. So steckt der ganze Jakobusbrief voller Mahnungen und Warnungen. Insbesondere warnt Jakobus diejenigen, die nur an sich denken und den Nächsten dabei vergessen. Denn in der Nächstenliebe zeigt sich der Glaube. Und das eben auch gegenüber Kranken. Ein kranker Mensch ist nicht nur ein Objekt, an dem gehandelt wird. Ein Kranker soll ernst genommen und einbezogen werden. Er wird ermutigt, selbst aktiv an seiner Heilung mitzuwirken. Er soll sich als Leidender an Gott wenden, ihn um Heilung und Hilfe bitten. Er darf und soll sich an die Ältesten der Gemeinde wenden. Er soll sie zu sich rufen, damit sie über ihm und mit ihm beten. Er ist der Akteur. Und die Ältesten sollen dann neben dem Beten auch eine Segenshandlung an ihm vollziehen, indem sie den Kranken salben. In unserer eher verkopften evangelisch-lutherischen Tradition hat sich daraus keine konkrete Handlung entwickelt oder erhalten. In charismatischen Kreisen ist es ja durchaus denkbar, dass genau so verfahren wird, wie Jakobus es beschreibt. Und die Katholiken haben die Krankensalbung. Wenn bei uns jemand krank wird, sind wir geneigt, die Verantwortung vollständig an den Arzt abzugeben. Vom Mediziner erhoffen wir, dass er uns wieder gesund macht. Wir beten vielleicht auch, aber die konkrete körperliche Hilfe erwarten wir vom Arzt. Aber der Mensch ist mehr, als dass die einzelnen Körperteile wieder funktionstüchtig gemacht werden. Besonders in Tagen der Krankheit sehnen wir uns verstärkt nach Annahme und Verständnis. Unsere immer modernere Medizin mit ihren zum Teil spektakulären Entwicklungen hat ja leider auch viele Kehrseiten. Die fortschreitende Spezialisierung führt auch dazu, dass kaum noch der ganze Patient, geschweige denn der ganze Mensch, gesehen wird. Das, was Jakobus uns ans Herz legt, besonders das Gebet für und mit den Kranken, all das soll die Zuwendung Gottes und die Zuwendung der Nächsten zum Kranken deutlich machen. Durchaus auch ganz im körperlichen Sinne, wie bei der Krankensalbung. Denn auch diese körperliche und die seelische Zuwendung brauchen wir ja besonders, wenn wir krank sind. Mit Kranken zu beten, für sie zu beten, sie zu salben, war zu Jesu Zeiten und in den ersten christlichen Gemeinden offenbar selbstverständlicher. Jesus wurde gesalbt, zugleich auch eine Ehrbezeichnung. Könige in Israel wurden gesalbt. Jesus ist der Gesalbte, der Messias. Und diese Salbung steht auch im Zusammenhang mit Heil und Heilung. Berührung und Zuwendung sind gute Voraussetzungen auch für einen Heilungsprozess. Und in eben diesen Zusammenhang gehört auch das Gebet, ob nun von Ältesten mit den Kranken, von Angehörigen, vielleicht auch nur als stilles Flehen. Oder als Fürbittengebet im Gottesdienst. Das Gebet macht die Zuwendung Gottes und die Zuwendung der Betenden deutlich und schließt so wieder in die Gemeinschaft ein, statt aus. Und wenn wir Gott voller Vertrauen bitten, dann bleibt das nicht ohne Wirkung. So wie Jesus es sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Wer am Glauben bittet, darf auf Gottes Zuwendung hoffen. Und Jakobus ermutigt uns, dieses Vertrauen auf Gott zu behalten und das Gebet nicht gering zu schätzen. Und wir? Was machen wir heute mit diesen Überlegungen? Fühlen wir uns wahrgenommen in unserem Leiden und unserer Sehnsucht nach Zuwendung und Heilung? Oder bleiben wir skeptisch lieber ein bisschen auf Distanz, gut norddeutsch sozusagen. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und Gott wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden, schreibt Jakobus. In der Antike bedeutete Krankheit ja immer auch Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft, wie bei uns manchmal auch immer noch. Aber vor allem eben auch aus der Gottesgemeinschaft. Krankheit wurde als Strafe Gottes für eine Sünde aufgefasst. Das hat Jesus selbst schon als falsch widerlegt und wir würden das heute so nicht mehr sagen. Und dennoch kennen auch wir einen Zusammenhang von Krankheit und Strafe. Wir suchen nach Erklärung, wenn uns Schlimmes widerfährt. Wir möchten wenigstens verstehen, warum es so ist, wie es ist. Das würde uns unser Schicksal ein wenig erträglicher machen. Dieser Zusammenhang von Krankheit und Sünde spielt auch in manchen Heilungsgeschichten bei Jesus eine Rolle. In der Geschichte von der Heilung des Gelähmten, die wir als Evangeliumslesung gehört haben, stellt Jesus diesen Zusammenhang ja selber her. Aber der Sündenvergebung geht keine Schuldzuweisung voraus. Es geht nicht darum, den Kranken auf eine mögliche Mitschuld an seiner Krankheit festzulegen. Gott richtet die Kranken nicht, er richtet sie auf. Wenn sie Sünde getan haben, so wird ihnen vergeben werden, sagt Jakobus. Das Eingestehen von Versagen und Schuld befreit zu einem neuen Leben und führt zur Gesundung. Dazu braucht es Vertrauen. Glauben. Im Gottesdienst, im Gebet, in der Sündenvergebung, im Abendmahl, hier sind wir genau da, wo Heil und Heilung endgültig zusammenkommen. Da, wo Gott uns heilt von allem, was uns von ihm und einem gelingenden, vollkommenen Leben trennt. In den Heilungswundern, die Jesus vollbracht hat, hat er seine Vollmacht deutlich gemacht und beispielhaft gezeigt, wie es im Reich Gottes sein wird. Keine Krankheit mehr, kein Tod, kein Leid. Bis dahin, bis das Reich Gottes mit der Wiederkunft Jesu endgültig anbricht, gibt es aber eben noch Krankheit und Leid. Aber im Gespräch mit Gott, im Gebet, dürfen wir auch hier schon um Heilung bitten und auf Gott hoffen. Natürlich gibt es keine Garantie, dass ein kranker Mensch wieder gesund wird, wenn er betet, seine Sünden bekennt und ihm vergeben wird. Es ist kein Automatismus. Und es geht beim Gebet um Heilung ja auch nicht um einen Machterweis Gottes. Im Gebet steht die Vergewisserung der Zuwendung Gottes im Vordergrund, nicht der Ausgang der Krankheit. Selbst wenn der Mensch nicht wieder gesund wird und der Körper völlig zerstört wird, bleibt er ein Mensch, der durch Christus erlöst ist und von Gott voraussetzungslos angenommen wird. Ein Mensch, der in seiner Identität bei Gott aufgehoben ist und nicht verloren geht. So ist das Gebet Ausdruck der Nähe und des Vertrauens zu Gott. Und als solches vermag es viel, wenn es ernst ist. Es stiftet Gemeinschaft mit Gott und gemeinsam gesprochen Gemeinschaft unter den Betenden. Es tröstet, weckt Hoffnung, Kraft und Zuversicht. Das Gebet ernst zu nehmen, seine Verheißung nicht aus den Augen zu verlieren und sich dem Gebet vielleicht auch wieder neu zuzuwenden, dazu will uns Gottes Wort hier heute in diesem Gottesdienst ermutigen. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernst ist. Die Angehörigen und Trauernden, die Kranken und Leidenden, sie können es wahrnehmen, wenn andere für sie beten. Es verändert die Wahrnehmung und die Beziehung, auch wenn es nur ein Stoßgebet ist oder eine entzündete Kerze in einer Kirche. Aber das Gebet wirkt eben nicht magisch. Ohnehin weiß Gott schon alles, um was wir ihn bitten wollen, wie Jesus es sagt. Viele Worte sind nicht nötig. Es geht um die Einstellung, die innere Haltung, die Hoffnung, das Vertrauen. Mit anderen Worten, den Glauben. Mehr beten hätte also K. auch nicht gerettet. Vielleicht hätten die engen Angehörigen noch mehr Kraft und Solidarität spüren können. Retten kann K. und uns alle alleine Gott. Und bei K. hat er nun diese Rettung ja schon vollendet. Und vielleicht ist ja auch gerade das eine Gebetserhörung. Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.